Was für ein heiliger Moment. Ich finde es so spannend, dass Gott manchmal durch Menschen spricht, von denen du das niemals erwartet hast. Meine Mami weiß teilweise nicht, wer ich bin. Und sie hat auch meinen Namen vergessen. Aber diese Woche war das so krass. Also echt, wie Gott sie gebraucht hat. Alex war im Juli 3 Wochen arbeitssuchend. Und für diese Zeit bekommt man ja normalerweise, wie heißt das? Also genau so ein Geld, Arbeitslosengeld. Und Alex hat es beantragt und es hat nicht funktioniert. Also die haben sich so quergestellt, die haben immer wieder Fragebögen geschickt, ich weiß nicht wie viele. Wir haben sie fleißig ausgefüllt und zurückgeschickt mit allen Nachweisen, die man dazu brauchte. Und jedes Mal kam ein Brief, nee, streichen wir, passt nicht, stimmt nicht. Und wir haben gesagt, okay Gott, dann ist das so. Gott hat mir ja ganz deutlich zu mir gesagt, Ira, ich bin dein Versorger. Ich habe gesagt, okay Gott, alles gut. Aber wisst ihr, wenn dann nochmal ein Brief kommt und nochmal derselbe Fragebogen, dann merkst du, wie dann Gefühle hochkommen, die man eigentlich nicht haben will. Und eigentlich haben wir die Hoffnung schon aufgegeben. Und diese Woche, ich glaube, das war Dienstag, habe ich unsere Mama ins Wohnzimmer gebracht, zum Sofa. Und dann guckt sie mich mit großen Augen an, direkt in die Augen und sagt, ich habe für dich gebetet, alles wird gut. Und weißt du, es gibt Momente, wo du weißt, oh, okay, das ist jetzt wirklich ernst. Und okay, ich habe gedacht, gut Gott, ich bin gespannt. Und nachmittags kommt ein Brief vom Arbeitsamt. Wie auch immer, alles, was dagegen war, haben die fallen gelassen und Alex wird jetzt das Geld ausbezahlt. Das war nicht echt, das fand ich so spannend. Ja, Gott ist einfach gut. Ja, und ich habe deine Bluse gesehen gerade. Ich kenne deinen Namen gerade nicht. Hast du, ist es auch ist es was mit Perlen? Ja, das ist keine echten Sinn. Aber ich hatte ein Wort für dich. Du bist für Gott so kostbar. Du bist so kostbar. Er hat alles verkauft, alles, was er hatte, alles abgegeben, weil er dich die Perle gesehen hat. Und du bist so wertvoll in seinen Augen. Und weißt du was? Im Himmel sind, glaube ich, Tore, irgendwas ist im Himmel aus Perlen und du hast einen Platz in seinem Herzen und du hast einen Platz in seinem Reich, weil du so kostbar bist in seinen Augen. Er hat alles gegeben, damit er dich haben konnte. Ihr Lieben, der Himmel ist offen, oder? Der Himmel ist offen, weil Jesus gestorben ist und auferstanden ist und zurück in den Himmel gegangen ist und der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist, auf und in die Söhne Gottes, ist der Himmel offen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen denken, er ist nur ein Spalt offen. Stimmt's? Dann singen wir Lieder wie, oh Gott, öffne den Himmel und öffne den Himmel. Leute, er ist offen. Der Himmel ist offen. Alles ist getan. Und wir müssen ihn nicht noch mehr öffnen und rausreißen, den Spalt weitermachen. Durch unsere Gebete und Fasten und noch mehr Fasten und noch mehr Beten und noch mehr Spenden und noch mehr Gutes tun und noch mehr und noch mehr. Nein, Leute, der Himmel ist offen und er bleibt offen, bis die Gnadenzeit vorbei ist. Der Himmel bleibt offen und alles, was da ist, da haben wir Zugang zu. Es liegt an uns, stimmt's? Wie wir uns positionieren, wie wir das annehmen, glauben, darauf vertrauen, das liegt an uns. Aber von der Seite, von der Himmelseite ist alles offen und es bleibt offen. Und das ist so cool. Und im Alten Testament war das so. Da hat der Mensch gehandelt. Er musste handeln. Er musste Gesetze halten. Er musste fasten und beten. Er musste etwas tun, spenden, Gutes tun, gut sein und Gott hat sich dann dazu gestellt. Gott hat gehandelt, so wie die Menschen gehandelt haben. Segen oder Fluch, stimmt's? Gott sei Dank leben wir in genau andersherum Zeiten. Gott hat gehandelt. Er hat alles getan. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Alles ist vollbracht. Alles ist fertig. Alles, was nur möglich ist von Gottes Seite, ist getan. Und jetzt liegt es an uns. Wie reagieren wir? Früher war das so, der Mensch hat gehandelt, Gott hat reagiert. Und jetzt ist es so, Gott hat gehandelt und jetzt liegt es an uns. Wie reagieren wir? Was geben wir zurück? Und wenn wir etwas tun, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir geben, wenn wir hier zusammen sind, dann ist es, weil wir ihn lieben und weil wir nicht anders können, weil wir verstanden haben und erlebt haben, was er alles getan hat. Aus Liebe, aus Dankbarkeit. Und so kommen wir zu der Vision. Ich hoffe, dass jeder von euch letzten Sonntag dabei war. Wir nicht, wir haben uns die Predigt nachgehört. Und die war richtig gut. Martin, vielen Dank für die Einleitung. Und wenn du das nicht gemacht hast, bitte hör sie nach, weil darauf baut es ja auf. Und ich liebe Prophetie. Überall, wo ich bin, das ist irgendwie schon automatisch in mir drin, ne? Sehe ich Bilder, Karten, Zitate, etwas, wodurch Gott zu mir spricht, aber ich auch weiß, das sollte ich mal mitnehmen für andere. Keine Ahnung, wann das war. In irgendeinem Museum, ich glaube in Bremen, lagen Karten aus zu verschenken. Ich habe eine mitgenommen und da steht drauf, wer keine Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das fand ich so cool und so passend. Martin, du hast letztes Mal auch erklärt, warum eine Vision wichtig ist. Und Leute, wenn wir aufhören zu träumen, wenn wir nicht mehr träumen können für uns persönlich oder für unsere Familien, für unsere Kinder, für unser Geschäft, für unsere Arbeitsstellen, für unsere Gemeinde, dann stimmt etwas nicht, dann sind wir tot. Also dann ist es nicht, dann sind wir geistlich tot, aber ich glaube auch normal, es ist nicht gesund, wenn ein Mensch nicht mehr träumen kann, dann stimmt etwas nicht, dann ist es nicht gesund. Deswegen finde ich das gut, dass die Gemeindeleitung sich zusammengesetzt hat, mit euch zusammen, so wie ich gehört habe, und ihr angefangen habt zu träumen. Wie stellen wir uns unsere Gemeinde vor? Was soll wachsen? Was soll entstehen? Wovon träumen wir? Was soll passieren hier in dieser Gemeinde? O, haben wir das? Ja, perfekt, das klappt. O, Ort der Gegenwart Gottes. Davon hat Martin jetzt letztes Mal gesprochen. Heute ist das A dran. Arme und Hände seiner Liebe. Und das finde ich so gut, weil das so praktisch ist. Ich liebe das. Alex und ich sind so unterschiedlich, er hört so gerne theologische Predigten, so richtig Schwarzbrot, theologisch mit Erklärung, was ist es auf Hebräisch, Griechisch, was auch immer, welchen Hintergrund hat das, und ich höre mir das an und ich verstehe einfach nichts, das ist wie so blöd, kennt ihr das? Das Gehirn ist einfach zu und ich sitze da so und denke so, hä? Und er ist so voll begeistert und versucht, mich das dann mitzunehmen. Ja, ich bin eher so der praktische Typ. Und Arme und Hände seiner Liebe ist so praktisch. Da kann man was machen. Ne? Man kann es anfassen, man kann es berühren. Und ich würde sagen, es ist vielleicht sogar die ganze Anatomie seiner Liebe. Dazu gehören Augen, einfach zu schauen, wie Jesus schaut, wirklich jeden wahrzunehmen, denn das macht er. Er piekt uns aus der Masse heraus, seine Ohren zu hören, genau hinzuhören, was sagt derjenige, wo drückt der Schuh, sein Herzschlag, sein Atem. Ich habe jetzt auch, Gott hat mir gezeigt, dass wenn jemand krank ist, darf ich den anpusten, weil in mir sein Atem ist, und sein Atem ist Leben. Sein Blut in meinen Adern, die Nervenzellen, die Impulse, die er gibt durch den Heiligen Geist, all das gehört zusammen, jede Zelle. Die ganze Anatomie seiner Liebe soll in dieser Gemeinde herrschen. In 1. Mose 2, nein, Entschuldigung, ich habe die Schrift so klein gemacht. Heiliger Geist, du musst mir jetzt helfen. Jesus, ich brauche deine Augen. Matthäus 22, genau, 37 bis 40. Ich lese es hier mal ab. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selber. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Cool. Also, das eine geht nicht ohne das andere. Merkt ihr das, ne? Liebe deinen Gott und liebe deinen Menschen. Und Johannes sagt das in seinem Brief 4, Kapitel 4. Er sagt, wenn du sagst, du liebst Gott, aber liebst deinen Mitmenschen nicht, dann belügst du dich. Das kann nicht stimmen. Weil wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, und deinen Mitmenschen, den du siehst, den liebst du nicht. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Es gehört immer beides. Wenn du Gott liebst, dann ist es eigentlich automatisch, sollte das automatisch sein. Und ich habe mir früher Gedanken gemacht, Gott, warum liebe ich nicht jeden? Warum ist es manchmal so schwierig? Und Gott sagt, weißt du, Ira, wenn du menschlich lieben willst, dann schaffst du das auch nicht. Das kannst du nicht. Göttlich zu lieben, das ist der Schlüssel. Und wenn er in mir lebt und ich ihn durch mich fließen lasse, dann geht das. Menschlich gesehen, also der Mensch Ira kann das nicht schaffen. Das geht einfach nicht. Aber Jesus in mir kann das. Das ist unglaublich. Er liebt jeden bedingungslos. Und wenn wir Gottes Liebe selber nie erfahren haben, können wir auch nicht lieben. Also wenn ich das vom Kopf her weiß, oh, okay, er liebt mich, das kriegen ja unsere Kinder schon in der Kinderstunde gesagt, na, Jesus liebt dich, Gott liebt dich. Aber wenn man das selber nie erfahren hat, ist es schwer, wirklich die Liebe Gottes fließen zu lassen. Deswegen ist es wichtig, dass wir an der Quelle angebunden sind, immer wieder. Aus sicherer, also ich kann das nicht produzieren, ich kann mich abmühen, so viel ich will. Ich kann alles tun, das ist so schwer, dann ist es so kompliziert und dann gibt es 3, 4 Punkte, was man alles erledigen muss, um jemanden zu lieben. Das ist so schwer. Aber wenn du dein Herz weit machst für Gottes Liebe und an ihm angebunden bist, dann kann er einfach fließen. Wie kann das praktisch aussehen? Ich habe das in 3 Punkte unterteilt. Das erste ist in der Gemeinschaft. Wie gehen wir miteinander um als Gemeinde hier im Gottesdienst? Überall in den Dienstbereichen, aber auch draußen auf dem Parkplatz oder wenn wir uns im Dorf begegnen oder woanders. Wie gehen wir miteinander um? Ich finde, das ist eigentlich das erste Zeichen. Jesus sagt, an der Liebe werden die Menschen euch erkennen. Wie gehen wir miteinander um? Sind wir freundlich? Ehren wir einander? Ordnen wir uns einander unter? Ich habe ein paar Bibelstellen dazu. Epheser 4, 2 und 3. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Freundlichkeit gehört einfach dazu. Schau mal, wenn wir alle so miteinander umgehen würden, freundlich, liebevoll, zuvorkommend, demütig, eines Geistes. Muss ich immer dieselbe Meinung haben mit den anderen? Nein, das ist damit nicht gemeint. Jeder darf seine Meinung haben, aber eines Geistes. Das heißt, wir haben einen Gott. Jesus Christus ist der Sohn. Wir haben einen Geist. Es gibt Punkte, da muss man sich unterordnen. Also ich kann es nicht leugnen. Ich kann nicht sagen, okay, ich bin hier, ich liebe Gott, aber Jesus ist... war einfach ein guter Prophet. Also es ist halt schwierig. Es gibt Punkte, die, da müssen wir eines Geistes sein. Das ist einfach die Grundlage. Aber ob jetzt der Rock über dem Knie sein muss oder kurz unterm Knie, das ist, Leute, völlig egal. Also es gibt Meinungen, die darf jeder selber haben. Aber es gibt grundsätzliche Grundlagen, die müssen aus der Bibel her stimmen. Kolosser 3, 13. Entschuldigung, Leute, es tut mir leid. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, da brauchst du echt 3, 4 Predigten darüber, über Vergebung. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch, keine Ahnung. Aber es ist auch ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Vergebung, sich selber zu vergeben, ist die eine Sache. Dem anderen zu vergeben, wie Gott einen vergibt. Einfach wirklich Dinge loszulassen, komplett abzugeben und nicht mehr dran zu denken. Das ist eine Tiefe drin, die man jetzt in kurzem Moment einfach nicht alles machen kann. Aber Vergebung ist ein wichtiger Teil, um in einer Gemeinschaft zusammenzuleben. Und wie toll wäre das, wenn wir nicht nachtragend wären. Ich meine, wir verletzen uns gegenseitig, das passiert. Das passiert in den besten Familien, dass man Dinge sagt, die man nachher bereut, dass man Dinge tut, die man nachher bereut. Aber Leute, wenn wir wirklich einander vergeben, und das heißt nicht alle paar Monate die Dinge wieder hochholen und sie bekauen, sondern zu sagen, okay, das, was war, ist Vergangenheit. Wie vergibt Gott? Für immer. Das ist wie in das tiefste Meer, in keine Ahnung wohin, und er denkt nicht mehr dran. Und wenn er dich sieht, dann bist du vollkommen. Und wenn wir einander ansehen, dann sollte das so sein. Philipper 4,29. Ach, Mann, Epheser. Leute, ich sehe das hier. Oh, danke. Jetzt könnt ihr praktisch üben. Unsere Vision, genau, praktisch. Epheser 4,29. Verzichtet auf schlechtes Gerede. Eine andere Übersetzung sagt, redet nicht schlecht voneinander, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Und wer mich kennt und schon mal mit mir zusammen war, der weiß, dass ich immer wieder in diese Falle reintappe. Schrecklich. Und dann komme ich nach Hause und dann legt der Heilige Geist mir die Hand um die Schulter und sagt, Ira, da müssen wir noch dran arbeiten. Mann, und das ist wirklich, wenn das unsere Vision ist, und davon träumen wir, dass es in unserer Gemeinde nicht so ist, dass wir schlecht übereinander reden, hinter dem Rücken. Und kannst du dir das vorstellen, wenn die ganze Gemeinde da mitgeht und wenn einer nur ein Wort sagt, dann sagen wir nein. Das machen wir nicht. Wir ehren einander, wir lieben einander, wir ordnen uns unter und wir machen das nicht. Stopp! Davon träume ich, dass es in einer Gemeinde so, dass wir einander echt, ich meine sich selber als erstes natürlich, aber dann auch gemeinsam sagen, hey, das wollen wir nicht. Das stoppen wir sofort, sobald es aufkommen möchte, sagen wir, nein, das möchten wir nicht. Wir wollen in unserer Gemeinde gut voneinander reden. Wir wollen einander ermutigen und trösten und auferbauen und nicht schlecht übereinander reden, überhaupt schlecht reden. Und ich finde, in unserer Gesellschaft ist das so modern geworden, dass man alles und jeden bewertet. Ne? Also du bewertest ja Ärzte, wenn du einen Ausflug machst, darfst du das schon bewerten. Du bewertest den Lobpreis, du bewertest andere Gemeinden und das ist, finde ich, so schlimm. Es ist so eine Kultur entstanden, dass man jeden und alles bewerten muss. Aber Leute, es ist nicht die Kultur des Reiches Gottes. So ist er nicht. Und wir sollten aufhören zu bewerten, sondern einander anzunehmen. Mit all den Fehlern, wie oft sagt Paulus das in seinen Briefen, jeder von uns ist unterschiedlich. Manche haben einen netten Charakter, manche nicht. Aber Leute, jeder ist wichtig. Und auch die Leute, die anecken, sind wichtig und die brauchen wir. Das sind so, für mich sind das so die Nieren und die Leber des Leibes Christi. Weißt du, die sind reinigend, die brauchen wir auch. Wenn alle so, nur so nett, tralala, tralala, Friede, Freude und wir sind uns alle einig in allem. Wir brauchen manchmal Leute, die die Dinge sehen, die nicht in Ordnung sind. Und manchmal schleichen sich so Sachen rein, die sind nicht gut in einer Gemeinschaft. Und dann brauchen wir Leute, die das anerkennen und sagen, hey, das muss raus, da müssen wir entgiften, Leute. Das muss aus der Gemeinschaft raus. Und das müssen wir ehren. Wir müssen diese Einzigartigkeit des anderen ehren. Oh Mann! Oh, typisch der und der, oh, typisch der und der. Aber gerade das kann so wertvoll sein, stimmt's? Muss ich mich mit jedem gut verstehen? Nein, Leute, also nicht gleich gut, ne? Weil ich habe mal einen Spruch gehört, Geschwister kannst du dir nicht aussuchen, Freunde schon, stimmt's? Aber wir sollten trotzdem einander ehren und freundlich sein. Auch natürlich versteht man sich mit dem einen oder dem anderen besser und das ist völlig in Ordnung. Wenn man gleiche Interessen hat, wenn man merkt, man ist auf einer Linie, man hat denselben Humor, das ist klar, dass man einfach, na, man ist so auf einer Linie. Aber es gibt Menschen, wo du weißt, die sind vielleicht ein bisschen sensibler und da muss ich vorsichtiger sein. Wer auch immer. Und das ist vollkommen in Ordnung, solange wir einander lieben und ehren und wertschätzen. Und manchmal kann sich das ändern. Olli und ich, zum Beispiel, also meine Schwester Olli, die jetzt im Kinderdienst ist, sie ist ja nicht da, jetzt kann ich ja ordentlich loslegen. Nein, Olli. Olli und ich haben uns als Kinder, wir sind gerade mal 1,5 Jahre auseinander. Und dann ist es klar, 2 Schwestern. Wir haben uns viel gezofft, muss ich sagen. Auch viel, also wie beides, ne? Das ist klar. Man liebt sich und man zofft sich. Als Teenager sind wir uns aus dem Weg gegangen, eher, weil wir da auch so unterschiedlich waren. Und wir hatten 2 ganz unterschiedliche Lebensstile. Da waren wir eher, also jeder ist so seinen Weg gegangen, eher getrennt. Aber ich muss sagen, jetzt als hoffentlich erwachsene Menschen sind wir echt zu Freundinnen zusammengewachsen. Und so kann das in einer Gemeinde sein, weißt du? Du lernst jemanden kennen und denkst so, okay, nett. Aber irgendwann mal, wenn du denjenigen besser kennenlässt und vor allem, weißt du, wir sind ja alle auf dem Weg. Jeder wächst ja auch, ne? Und von einem Glaubenskind wird ja auch immer mal Jugendlicher und Erwachsener und man selber wächst ja auch. Und irgendwann mal merkst du, oh, das passt total. Das entwickelt sich, eine Beziehung entwickelt sich. Deswegen niemals von vornherein sagen, hä? Sondern eher, genau, komm her, wir probieren's. Und davon träumen wir, dass unsere Gemeinschaft eine Gemeinschaft ist, wo jeder willkommen ist, auch Gäste, die hier reinkommen. Also hier in Mollberg merke ich, also man merkt ganz stark den Unterschied zwischen Wilhelmshaven und Mollberg. Mollberg ist sehr gediegen. also ordentlich, in Wilhelmshaven war unsere Gemeinde direkt am Bahnhof. Und gerade wenn wir einen Frühstücksgottesdienst hatten, einmal im Monat kamen da Leute rein, die wirklich kaputt waren. Wir hatten ein Paar, Erwin, wie hieß der andere? Also es waren starke, starke Alkoholiker, sehr vernachlässigt, auch körperlich. Aber die waren jedes Mal da, weil es gab tolles Frühstück, kostenlos. Und die waren, also es war wirklich schwer, mit denen zu sitzen, weil der Körpergeruch war sehr extrem. Aber Leute, ich war so stolz auf unsere Gemeinde, weil diese Männer so willkommen waren. Es war unglaublich. Man hat sie umarmt, man hat sie bedient, man hat sie einfach umgarnt mit der Liebe Gottes. Und das war so schön zu sehen. Und einmal hat der eine dem anderen ins Bein gestochen, ordentlich, im besoffenen Zustand. Und dann hat, die gehörten dazu. Es war eine Familie. Man hat sich Sorgen gemacht. Und es war, da war eine andere Frau da, die war wirklich stark, stark drogensüchtig. Die hat ihr Körper für Drogen verkauft, und das hast du an ihrem Outfit wirklich gesehen, ne? Aber das war unglaublich. Sie kam zu uns jedes Mal, ich glaube, weil die sich so angenommen fühlte. Und die saß da und ihre Augen waren dicht, und du wusstest ganz genau, dass sie kein Wort versteht von dem, was du sagst. Aber sie kam jedes Mal. Warum? Weil jemand da war, der sie nicht verurteilt hat. Und das ist das, worum es geht. Ne? Das ist das, worum es geht. Dass jeder bei uns willkommen ist, egal wie er aussieht, egal welche Vergangenheit er hat, egal was er angestellt hat. Denn Gottes Kraft und Gottes Blut, haben wir heute noch gehört, ist viel, viel stärker. Praktische Hilfe. Arme und Hände seiner Liebe. Jakobus 2. Das ist die nächste Folie, glaube ich. Genau, Jakobus 2, 14. Was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Oder andere Übersetzungen sagen, Glaube ohne Werke ist tot. Und Jakobus ist da sehr streng. Wenn du Lust hast, lest dir dieses Kapitel nochmal durch. Jakobus sagt, hey Leute, ihr behandelt Leute ungerecht, die zu euch kommen. Den Reichen gebt ihr den besten Platz, und die arm sind, müssen da irgendwo hinten sitzen. Also das sind jetzt alles meine Worte, ne? Ich kann das jetzt nicht wortwörtlich. Oder er sagt, Leute, da gibt es Leute in eurer Gemeinde, die haben Hunger, die haben kein Geld für Kleidung, und es kann nicht sein, dass ihr hingeht und sagt, Dean zum Beispiel hat jetzt kein Geld, zum Beispiel. Und du hast heute nicht gefrühstückt. Und du bist hungrig und nur Lumpen an. Und ich gehe einfach hin, oh Dean, Gott segne dich und dreh mich weg und geh. Jakobus sagt, hey Leute, das geht nicht. Das geht nicht, so könnt ihr nicht untereinander handeln. Arme und Hände seiner Liebe bedeutet auch praktische Hilfe. Wenn jemand krank ist, hey, kann ich vielleicht im Haushalt helfen? Wenn jemand kein Geld hat, hatten wir auch in der Gemeinde, dann wurde gesagt, hey, wir sind doch ein Sozialstaat, sollen die doch zu Behörden gehen? Kann man machen, aber man kann auch mal eine Rechnung übernehmen oder für jemanden einkaufen als Gemeinde, wenn gerade, ne, bei uns hat es ja auch Monate gedauert, bis das Geld kam. Also es dauert manchmal, bis Hilfe dann unterwegs ist. Aber wenn wir als Gemeinde darauf achten, hey, da ist gerade jemand, der braucht Hilfe, vielleicht im Garten, vielleicht im Haushalt, vielleicht wie auch immer, vielleicht ist jemand einfach nur einsam. Ich habe gesagt, Gott, was ist es hier? Weil ich glaube, so im Kloppenburger Raum geht es den meisten, natürlich gibt es genug Ausnahmen, so wirtschaftlich gesehen ziemlich gut, aber Gott hat mir diese Einsamkeit der Herzen gezeigt, so stark. Hier gibt es so viele Leute, die sind in der Menge, aber die sind so, so einsam. Und einfach zu schauen, Gott, wo ist unsere Hecke? Wo sind unsere Zäune als Gemeinde, wo du uns hinsendest? Wo wir einfach praktisch helfen können, wo wir Menschen unter die Arme greifen können, wo wir als Gemeinde einfach unterstützen können. Und davon träumen wir, dass wir nicht nur im Umgang miteinander liebevoll sind, sondern auch praktisch mit anpacken und helfen in der Gemeinde, aber auch außerhalb, im Dorf, in der Dorfgemeinschaft, Nachbarschaft, was auch immer nötig ist. Und ich glaube, wenn wir da offen sind als Gemeinde, wenn das unser Traum ist, wenn das in unserem Herzen brennt, dann wird Gott uns an Orte führen, wo wir auch echt praktisch helfen können. Davon bin ich eigentlich ziemlich überzeugt. Ja, praktische Hilfe. Der letzte Punkt ist, Arme und Hände seiner Liebe übernatürlich natürlich. Ich höre viele Predigten, wo man von Jesus spricht, wie er durch die Welt gewandelt ist, wo er von dem Reich Gottes gepredigt hat. Und das wollen wir auch, aber Jesus hat Kranke geheilt, Tote auferweckt, Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Das ist ganz natürlich. Und wenn wir Jesus in unserem Herzen haben und wenn wir Jesus nachfolgen wollen und wenn Jesu Liebe durch uns wirken soll, dann ist das natürlich übernatürlich. Das sollte ganz normal sein. Und wenn das in einer Gemeinde nicht normal ist, dann fehlt da was, finde ich. Also das ist jetzt ganz, das ist meine Meinung. Ich finde, wenn das in einer Gemeinde nicht ist, dann stimmt da was nicht. Dann fehlt, dann ist es nicht vollständig. Markus 1, genau. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Stellt euch das mal vor. Das ganze Dorf wäre hier vor der Haustür versammelt. Und Jesus heilte viele Menschen durch Emma, durch Nadja, durch Anna, durch Alex, durch Irina. Und Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Er trieb auch viele Dämonen aus, die er aber nicht zu Wort kommen ließ, weil sie wussten, wer er war. Okay, das war Jesus. Die Dämonen durften das damals noch nicht sagen, das ist jetzt am Rande. Aber könnt ihr euch das vorstellen, wenn unsere Gemeinde, wenn wir die Anatomie oder die Arme und die Hände seiner Liebe sind, dann ist es völlig natürlich, dass hier Kranke gesund werden, dass hier Dämonen ausgetrieben werden, dass Süchte fliehen müssen, dass psychische Erkrankungen fliehen müssen, dass Tote auferweckt werden und dass das noch viel mehr geschieht, weil das Jesus ist, weil das seine Natur ist, weil das sein Charakter ist. Wir hatten mal eine Schulung in Wilhelmshaven von der Leitung aus. Und in unserem Haus saßen zwei Pastoren und die haben uns jeden von uns gefragt, wenn du dir jetzt deine Gemeinde in 5 Jahren vorstellst, was wäre das oder wie sollte die aussehen? Und jeder hat dann was erzählt und da war ich an der Reihe und dann habe ich gesagt, ich träume davon, dass jeder in der Stadt weiß, wenn du ins Leithaus kommst, dann wirst du gesund, egal an welcher Krankheit du leidest, egal was du hast, dass du gesund wirst. Und wenn du auf der Straße jemanden fragst, wer kann heilen, dann sagen die Menschen dort, durch Jesus. Und dann haben die mich angeguckt. Keiner hat ein Wort gesagt, das Gespräch war beendet. Und ich finde das so schade, weil wir können so gut theologisch reden und alles wissen, was alles auf Latein und Altgriechisch und weiß nicht ist. Aber Leute, wenn das nicht in unserer Gemeinde ist, dann fehlt das. Dann ist es nicht richtig. Und wir träumen davon, dass es wahr wird, dass wir miteinander liebevoll umgehen, dass wir einander vergeben, dass wir einander praktisch helfen, aber dass das Übernatürliche ganz natürlich fließt und dass Menschen das hören da draußen, dass sie wissen, hey, die haben einen Gott. Weißt du, Gott hat sich sein Volk Israel ausgesucht und er hat da drin gewirkt. Und meinst du, das war nur damals? Das glaube ich nicht. All das, was damals war, ist heute noch möglich, eigentlich noch viel mehr, weil der Himmel offen ist. Und ich will nicht an diese Geschichten glauben, die vor 3000 Jahren waren. Ich will das hier und heute sehen in unserer Gemeinde, dass Tote auferweckt werden, dass Kranke gesund werden und dass psychische Erkrankungen, die jetzt zunehmen, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht Gottes Reich hier auf der Erde. Dass jeder Zweite mit Depression, mit Burnout und ich weiß nicht, was rumläuft, das ist nicht der Wille Gottes. Er möchte heilen an Körper, an Seele und an Geist. Und wenn das alles zusammenkommt, kannst du dir das vorstellen, was dann passieren kann in einer Gemeinde, die liebevoll miteinander umgeht, nicht nur hier, sondern auch da, überall, wo wir sind, dass wir ein Licht sind, dass wir gut voneinander reden. Wenn jemand sagt, hey, kennst du Olga Maurer? Geht sie auch zu euch in die Gemeinde? Ja, voll die perfekte Person. Kennst du die auch? Und wenn wir und wenn wir hören, jemand braucht Hilfe, dann streiten wir uns. Wer darf als erstes helfen, oder? Dann kommt die Ellenbogen mal anders herum zum Einsatz. Und wenn jemand um Hilfe sucht, so wie, Heinz, wie heißt deine Frau nochmal? Johanna. Wenn Johanna sagt, hey, ich habe Corona und mir geht's richtig schlecht, dann beten wir, was das Zeug hält und werden und sehen zu. Leute, ich habe das einmal gesehen, das war so krass. Wir hatten muslimische Jugendliche bei uns im Jugendkreis und einer davon, ich glaube, er war so ein bisschen vorsichtig. Also wir haben schon gesagt, Gott heilt, Gott kann Wunder tun. Und er war so ein bisschen vorsichtig. Und dann hat er aber gesagt, du, mein Bein ist kürzer als das andere. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Zentimeter das waren. Und dann haben wir gesagt, komm, wir schauen, was Gott tun kann. Und dann hat er sich dahingesetzt. Und dann, ich hatte das Privileg, dass ich das einfach live miterleben durfte. Das war echt so ein Geschenk Gottes. Und ich hielt sein Knöchel in meiner Hand und wir beteten über ihn. Und ich spürte richtig in meinen Händen, das ist so ein starkes Gefühl, wie das Bein, wie das so herausgewachsen ist quasi. Und ich riss meine Augen auf und ich fange an zu schreien. Und er schreit auch und wir schreien uns an. Weißt du, einfach zu erleben, wie Gott heilt, so mittendrin, das ist das, ja, das ist einfach das Schönste, was Gott einem geben kann. Und weißt du, das ist auch der Traum, dass es nicht anstrengend ist. Und ich weiß, dass viele Christen einfach ausbrennen, weil die tun und machen und die können nicht mehr. Aber das ist nicht Gott. Wenn wir anfangen zu erleben, diese Gemeinschaft, diese wirklich christliche Gemeinschaft untereinander und wenn wir einander helfen und stützen und unterstützen und keiner muss alleine laufen, weißt du, wie viel Freude das macht? Und das ist das Reich Gottes, dieses ihr kennt es ja auch, wenn man hier so diesen Hof und Haustag hat, ne? Wenn man so gemeinsam anpackt, gemeinsam was macht, wie viel Spaß das macht. Und stell dir vor, das wäre fast die, also nee, ich habe jetzt echt Glauben. Stell dir vor, es wäre jetzt die ganze Zeit so. Wir gehen miteinander als Gemeinde und es macht einfach so viel Freude und so viel Spaß, weil Gott einfach wirkt, weil er unser Hunger sieht, weil wir uns ausstrecken nach ihm und weil wir glauben, dass der Himmel offen ist und weil wir das aus Dankbarkeit tun, aus Liebe zu ihm. Alles fängt an bei der Liebe. Nicht, weil wir noch mehr Segen wollen, nicht, weil wir noch mehr Salbung wollen, nicht, weil wir noch mehr größeres Auto, größeres Haus, nicht, sondern weil wir erlebt haben, dass er alles gegeben hat. Und das ist mein Gebet heute, dass jeder von uns sich einfach, ja, dass jeder von uns ihm diese Antwort geben kann. Gott, du hast alles gegeben, du hast dein Liebstes gegeben. Jesus, es hat dich alles gekostet, alles. Vor einiger Zeit konnte ich nachts nicht schlafen und irgendwie hatte ich den Eindruck, ich sollte den Römerbrief lesen und ich habe den einfach Kapitel für Kapitel, Vers für Vers inhaliert, muss man einfach so sagen. Und Paulus beschreibt das ja so deutlich, was Jesus alles getan hat für uns, wie er gelitten hat, wie er all unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat. Und plötzlich spürte ich, ihr kennt es auch alle, wenn man die Bibel liest und du begegnest plötzlich Jesus in dem Ganzen. Ne? Das Wort ist eigentlich Fleisch, Jesus. Und der Raum füllte sich einfach mit seiner Gegenwart und es war so viel Liebe da und ich sehe ihn, also ich konnte nur sein Gesicht sehen, es war so blutüberströmt und das war so lila und blau mit den ganzen Hämatomen und es sah eigentlich schrecklich aus, aber sein Blick war so voller Liebe und wenn du das siehst und wenn du das erlebst, man kann nicht anders. Paulus sagt, deine Liebe treibt mich an. Wenn du das einmal erlebt hast, dann verstehst du das, ne? Dann kann man nicht anders. Und ich weiß, ich bin zu ihm hingelaufen und ich habe mich um seinen Hals geschmissen. Und ich habe gesagt, Jesus, mein ganzes Leben will ich nur eins, ich will dir dienen, weil ich erlebt habe, was es dich gekostet hat, dass ich hier stehen darf. Frei und erlöst und befreit und vergeben und was auch immer, das hat dich alles gekostet. Das war nicht billig. Manchmal gehen wir da so leichtfertig drüber weg, ne? Ach, er starb für mich. Aber Leute, es war richtig, richtig heftig. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wie er dich liebt, dann schau einfach das Kreuz an. Das, was da passiert ist, ist einfach einmalig. Und das Heftige ist, obwohl das so lange her ist, hat das immer noch Kraft und Gültigkeit für immer. Von seiner Seite ist alles getan. Jetzt sind wir dran. Er hat gehandelt. Unser Ding ist es zu reagieren. Jesus, danke dir von ganzem Herzen. Danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben gabst, damit wir in Freiheit leben können. Befreit von Schuld und Scham und Krankheit und Fluch. Du hast uns komplett heil gemacht und gerecht gemacht. Und der Himmel ist offen und alles, was dir gehört, gehört uns. Und Jesus, wir strecken unsere Hände aus und unsere Arme und unseren ganzen Körper, unsere ganze Anatomie des Körpers. Wir geben es dir hin und wir sagen, Gott, gebrauch uns, gebrauche mich, gebrauche uns. Und wir wollen in Liebe miteinander handeln und einander vergeben. Und wir wollen einander helfen und unterstützen. Und wir wollen erleben, Gott, wie dein Geist hier wirkt, durch Zeichen und Wunder, weil du bist ein Gott, der Wunder tut, der übernatürlich ist, der keine Grenzen hat und kennt. Du bist einfach nur grenzenlos. Und vor dir muss ich jedes Knie beugen und alles muss sich vor dir beugen, weil du Gott und König bist. Halleluja. Amen.